Die zerbrechliche Demokratie. Ich gebe zu, ich habe die Lage falsch eingeschätzt. Es hat mich kalt erwischt, als beginnend im Jahr 2015 die AfD sich zunehmend offen als faschistische Partei entpuppte, um dann dadurch einen kometenhaften Aufstieg in der Wählergunst zu erlangen. Ich hatte die deutsche Demokratie bis dato als überaus gefestigt betrachtet. Wie es sich zeigte, war das genau die Art von unhistorischem Denken, das ich oft anderen vorwerfe. Da ich selber den größten Teil der RAF-Zeit in Deutschland miterlebt hatte, hätte ich's eigentlich besser wissen können. Damals haben ca. 60 Menschen sich zusammengetan, um das System zugegebenermaßen auch mit illegalen Mitteln zu verändern. Die hysterische Überreaktion des westdeutschen Staates auf eine Herausforderung, die maximal nur Gartenzwergformat hatte, war bestaunenswert. Es gab die Berufsverbote. Die richteten sich in erster Linie gegen die DKP und die paar fortschrittlichen Sozialdemokraten, die es damals noch punktuell gab, ließen sich aber auch ganz gut gegen die echten oder vermeintlichen Sympathisanten der RAF in Anschlag bringen. Mein persönlicher Lieblingsfall war der eines Elektrikers bei den Stadtwerken einer Stadt im Ruhrgebiet. Er war Anfang der 60er Jahre mit der Schwester einer späteren Terroristin befreundet gewesen. Die Schwester selbst war völlig unverdächtig. Die Beziehung war auch längst vorbei, als die RAF gegründet wurde. Trotzdem bekam der Elektriker Berufsverbot. Und weil es offiziell keine Berufsverbote gab, bekam jeder, der von Berufsverboten sprach, dann selbst Berufsverbot. Was ja ein schönes Stück stalinistischer Logik war. Es gab aber auch die sogenannte Lex Baader-Meinhof, das Kontaktsperregesetz, die Isolationsfolter, deren Benennung in der Öffentlichkeit auch sofort ein Berufsverbot nach sich zog, sofern man es nicht schon hatte, die Rasterfahndung und eine ganze Reihe von anderen gut erkennbar verfassungswidrigen Maßnahmen. Die wenigen Menschen, die das damals nicht so sehr beglückend fanden, wurden schnell niedergebrüllt. Eigentlich ist die Demokratie als politisches System zumindest im Ansatz sehr robust. Allein schon, dass, wie Abraham Lincoln das mal formulierte, die Regierung die Zustimmung der Regierten haben muss, macht sie hochgradig resilient. Woher kommt es, dass die Demokratie immer wieder von Menschen als Schönwettersystem verstanden wird, dass man mit großer Wonne in die Tonne zu kloppen bereit ist, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert? So wie das gerade geschieht mit den Geschäftsschließungen, Bewegungseinschränkungen, Kontaktverboten und der ganzen staatlich verordneten Mangelwirtschaft. Da könnte ein Blick in die Tierwelt helfen, genauer auf unsere nächsten Verwandten dort, die Affen. Wenn das Alpha-Männchen unter Brüllaffen zu brüllen anfängt, mit den Füßen stampft oder sich mit den Fäusten auf den Brustkorb trommelt, nehmen die anderen Tiere typische Unterwerfungshaltungen an. Dominanzverhalten provoziert da offenkundig Gehorsamkeitsreflexe. Nicht anders ist es bei den Menschen. Das sieht man besonders deutlich in autokratischen Herrschaftsformen wie Sklavenhaltergesellschaften, dem Feudalismus oder auch in moderneren Diktaturen. Dass die Untertanen sich vor der Obrigkeit hinknien müssen oder wenigstens sich verbeugen müssen, sind derartige Unterwerfungsgesten. Diese sind ritualisiert und könnten folglich fast als leere Formalie angesehen werden. Eine zeitgemäße Willkürherrschaft verlangt daher meist nach Verhaltensweisen, die nicht mehrdeutig oder missverstanden sind. Die DDR war in der Hinsicht besonders penetrant. Die Wissenschaftlerin Ulla Fix hat eine Untersuchung vorgelegt mit dem Titel Text- und diskurslinguistische Analyse der Zeitungssprache der DDR. Darin findet sie unter anderem der Satz, und ich zitiere, er, gemeint ist hier eine bestimmte Art von Leserbrief, erinnert, wie oben schon gesagt, an die Ergebenheitsadressen und Devotionsformeln, die im politischen Diskurs der Vergangenheit einmal den Herrscherhäusern gegenüber verwendet wurden und in denen Ergebenheit, Treue, Fügsamkeit, Hingegebensein mitgeteilt wurden. Die Schreiber sind hier die Untergebenen, die eine Devotionsbekundung nach oben richten. Dankadressen, Treuegelöbnisse, Selbstverpflichtungen gehören in diesen Bereich. Zitat Ende. Unglücklicherweise gehen solche Reflexe nicht immer nach dem Beitritt zu einer Demokratie sofort verloren. 2003 haben 27 Unionsabgeordnete, 15 aus Brandenburg, 12 aus Berlin, eine Resolution unterschrieben, die über den US-Botschafter Dan Coats an den Präsidenten George W. Bush gesandt wurde. Was die Parlamentarier George W. Bush zu sagen hatten, ist in der Stadt starker Tobak. Es ist uns ein Herzensanliegen, Ihnen mitzuteilen, dass wir beschämt sind, wie sich unsere Bundesregierung im Irak-Konflikt im UN-Sicherheitsrat, aber auch innerhalb der NATO verhält, schrieben die Unterzeichner, darunter auch der brandenburgische CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Jörg Schönbohm. Das Schreiben endet mit dem Gruß: Gott schütze Sie, Herr Präsident, und Ihr Land. Wobei es natürlich schon stimmt, dass ein von Bush Junior regiertes Land so ziemlich jede Hilfe gut gebrauchen kann, die sie kriegt. Aber wirklich, eine Ergebenheitsadresse aus Deutschland an George Bush Junior, auf diese Idee muss man erstmal kommen. Wenn alles andere nicht hilft, kann man aber zur Not seine eigenen Ergebenheitsadressen verfassen. Vor dem Hauptbahnhof von Hannover steht ein Denkmal für König Ernst August I. in Husarenuniform. Das bronzene Reiterstandbild steht auf einem Sockel aus Granit, vom Brocken natürlich, mit der Aufschrift »Dem Landesvater sein treues Volk«. Die Entstehungsgeschichte lief folgendermaßen. Im Februar 1855 bildete sich in Hannover ein Komitee aus Beamten, Offizieren, Adligen und Kirchenleuten um den Oberhofmarschall Ernst von Malorti. Das Volk wurde aufgerufen, im unvergänglichen Gedächtnisse der unermüdeten Sorge und Liebe, die der hochselige König seinem Lande gewidmet hat, für ein Denkmal des Königs zu spenden. Da das Spendenaufkommen nicht ausreichte, übernahm schließlich der Hof selbst die Kosten. Gleichwohl wurde die Aufschrift nicht entsprechend modifiziert. Eigentlich könnte man meinen, dass die Rudelsführer gut beraten wären, ihre Machtposition nicht zu überreizen. Denn dann könnte es sein, dass das zum Aufstand führt. Der Neurowissenschaftler und Primatologe Robert M. Sapolsky hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Er kam zum folgenden Ergebnis, das ich aus der Zeitschrift Brand 1 zitieren möchte. Muss ein Oberpavian denn nicht ständig fürchten, seine Machtposition zu verlieren? Nicht, wenn die Hierarchie stabil ist. Dann ist das Alphatier von allen Männchen am seltensten in Kämpfe verwickelt. Normalerweise muss es bloß so schauen, als ob es daran denkt, sich zu erheben und jeder sucht das weiter. Es traut sich also keiner, das Alpha-Männchen herauszufordern? Nein, in der Horde herrscht ein erstaunliches Maß an Einschüchterung. Um einen hohen Rang zu erobern, muss ein Affe aggressiv sein und kämpfen. Um sich an der Spitze zu behaupten, braucht es jedoch vor allem anderen politisches Geschick und soziale Intelligenz. Deshalb hält das Alpha-Männchen seine Position oft noch eine ganze Weile, auch wenn es körperlich längst abgebaut hat. Soweit Sapolsky. Tatsächlich haben menschliche Politiker andere Möglichkeiten als der persönlich ausgetragene Zweikampf, um ihre Machtstellung zu behalten. Nicht nur, dass sie Polizei, Armee und die Justiz in Marsch setzen können, um stellvertretend für sie zu kämpfen. Es ist durchaus in der Geschichte vorgekommen, dass Politiker, die schon länger im Amt sind und deren Herrschaft unter der starken Vermutung steht, schon allein wegen ihrer Anciennität legitim zu sein, von ihren Anhängern als quasi Stoffpuppen vorgeschoben werden, um deren Macht zu erhalten. Leonid Breschnew, der schon seit langem an einer schweren Zerebralsklerose gelitten hatte, war in seinen letzten Amtsjahren ganz offensichtlich kaum den Strapazen des Alltags, geschweige denn der Führung einer atomaren Supermacht, gewachsen. Der zunehmend kranke und altersstarrsinnige Präsident von Algerien, Bouteflika, hat auch erst das Amt geräumt, nachdem sich das Militär von ihm abgewendet hatte. Der greise Diktator von Spanien, Francisco Franco, sah in seinen letzten 10 Amtsjahren wie eine nicht besonders gut präparierte Mumie aus. In seinem grundlegenden Werk »Der Staat« äußerte sich der Philosoph Platon sehr ablehnend der Demokratie gegenüber. Um das Problem der Demokratie aus seiner Sicht zu illustrieren, erfand er das sogenannte Schiffsgleichnis. Man muss sich ein Schiff vorstellen, dessen Räder nicht nur schwerhörig, sondern auch geistig beschränkt ist. Auf dem Schiff streiten sich viele Möchtegern-Steuermänner um das Ruder, das heißt um die Leitung des Schiffes. Jeder von ihnen glaubt, er könne das Schiff steuern, ohne es jemals gelernt zu haben. Diese Pseudo-Steuermänner betäuben den Räder, machen sich eine schöne Zeit und erzählen jedem, der ihnen ans Ruder helfen will, welch guter Seefahrer er doch sei. Käme nun ein echter, das heißt ein ausgebildeter Steuermann auf das Schiff, dann würde man diesen für vollkommen unpraktisch und daher unbrauchbar halten, da er vorschlagen würde, dass sich unsere Möchtegern-Steuermänner zunächst einmal mit der Theorie der Schifffahrt, zum Beispiel mit der Navigationskunst, beschäftigen sollten. Die von Platon entworfene Gegenvision, die Herrschaft der Philosophenkönige, erleidet jedoch ähnliche Einwände, weil meist keine wirkliche Bestenauslese der weisesten, selbstlosesten und gebildetsten Menschen erfolgt, sondern meist kommen die brutalsten, verschlagensten und rücksichtslosesten Kreaturen an die Macht. Insofern hier, leider auch nicht zum ersten Mal, aber ich wiederhole mich ja gern, nochmal der Hinweis, dass es nicht unabweisbar notwendig ist, Parteien zu wählen, die Leute wie Julia Klöckner oder Hubertus Heil für ministrabel halten. Andere Parteien stehen auch auf dem Wahlzettel und man kann sein oder ihr Kreuzchen dorthin machen, wenn man will. Allerdings muss man sich zuerst von affigen Untertanenreflexen befreien, sowie von der Bereitschaft, auf die leeren Versprechungen der Blender und Betrüger hereinzufallen. Nur mal so als Idee.